SWR 2 Forum.
Klick mich, like mich, kauf mich. Wie weit darf Online-Werbung gehen? Am Mikrofon ist Sina Rosenkranz. Egal, ob wir einen Urlaub buchen, bei Facebook posten, einen Online-Artikel lesen oder ein Video im Netz ansehen, digitale Werbung verfolgt uns auf Schritt und Tritt und sie ist inzwischen so passgenau auf uns zugeschnitten, dass es schon fast unheimlich ist. Jeder Klick im Internet, jeder Kauf, jeder Kommentar wird registriert, ausgewertet und vermarktet. Und Werbung wird immer besser getarnt. Promis posten Urlaubsfotos und platzieren dabei unauffällig bestimmte Markennamen. Internetstars geben per Video Schmink- oder Heimwerker-Tipps und bewerben ganz beiläufig Kosmetik oder Bohrmaschinen. Wie weit kann Online-Werbung gehen? Welche Werbeformen werden in Zukunft noch möglich sein? Und wo sind die Grenzen? Darüber diskutieren wir heute mit Professor Guido Zurstiege, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, mit Markus Matzei, Kreativchef bei Plan.net, der Digitalsparte der Werbeagentur Serviceplan, und mit Adrian Lobe, Wissenschaftsjournalist und Datenschutzexperte aus Heidelberg. Herr Matzei, klicken Sie gerne und vielleicht sogar bereitwillig auf Werbung im Internet?
Wahrscheinlich viel weniger, als ich das müsste. Nee, ich bin natürlich an der Stelle ganz normaler Verbraucher, wie alle anderen auch. Aber trotzdem eine gute Frage, weil ab und zu kommt mir selber immer, dass ich viele der Dinge, die wir so verkaufen, wahrscheinlich selber gar nicht nutze und vielleicht auch gar nicht so gut finde, wie das so sein müsste.
Herr Lobe, wie oft kommt es bei Ihnen vor, dass Sie sich von Werbung im Internet angesprochen fühlen?
Also ich ertappe mich selbst häufig dabei, wie passgenau durchaus die Werbung ist. Ich bin allerdings auch nicht so konsequent, dass ich sage, ich lege die Datenschutzstandards an mich selbst an, die man vielleicht anlegen müsste. Also ich surf regelmäßig im Internet und habe meinen Google Mail Account offen und weiß natürlich, dass ich da im Hintergrund getrackt werde und dass da die Algorithmen jede Menge über mich erfahren. Und es ist zum Teil eher kontraintuitiv, wenn ich dann Werbung ausgespielt bekomme über Dinge, die ich eigentlich gar nicht gesucht habe, sondern nachdem ich im physischen Raum irgendwo in einem Einzelhandel oder einem Ladengeschäft gesucht habe.
Wie ist es bei Ihnen, Professor Zurstiege? Wann haben Sie das letzte Mal Online-Werbung nicht weg, sondern tatsächlich draufgeklickt?
Also mir geht es da ganz ähnlich wie meinem Vorredner. Ich mache durchaus häufig die Erfahrung, dass das, was mir dort im Netz begegnet, nicht zufällig begegnet, sondern weil ich gerade mich auf der Suche nach dem einen oder anderen befinde. Ich mache oft die Erfahrung, dass Menschen, Freunde in meinem Umfeld mir etwas weiterleiten, mit der Aufforderung, mir das anzuschauen. Das tue ich auch. Also es kommt gar nicht so selten vor, dass ich auf so etwas klicke. Ich klicke tatsächlich selten auf einen Banner, wenn ich getargetet werde. Also das heißt, wenn mein Suchverhalten der letzten Tage, der letzten Woche protokolliert worden ist und man also dann gesehen hat, aha, der Mann sucht jetzt gerade einen neuen Motor für sein Fahrrad oder etwas anderes, klicke ich relativ selten drauf. Aber ich merke, dass mir in digitalen Medienumgebungen immer häufiger werbliche Medienangebote begegnen, die gar nicht mehr so ganz eindeutig in dieses Schema hineinfallen, was wir so unter Werbung verstehen.
Wenn Sie sich heute Werbung anschauen und sie mit der Reklame vor 10 Jahren vergleichen, welche Veränderung, welche Entwicklung stellen Sie fest?
Ja, die meisten Menschen, die über die digitalen Medien reden, tun das, indem sie dann sehr schnell den Begriff der Revolution folgen lassen. Und meines Erachtens ist dieser Begriff eigentlich zumindest erklärungsbedürftig. Digitale Medien revolutionieren vieles eigentlich dadurch, dass sie es uns in gesteigerter Weise bringen. Also sie bringen nicht gänzlich Neues, sondern sie verstärken ganz bestimmte Tendenzen, die es eigentlich schon immer gegeben hat. Und so ist es eben auch in der Werbung. Die Werbung war schon immer ausgerichtet auf ganz bestimmte Zielgruppen, ja, alleine schon aus Kostengründen. Werbung wollte niemals irgendwie so die gesamte Gesellschaft erreichen und durchdringen, wenn auch das die Kulturkritik ihr immer unterstellt hat, sondern Werbung wollte eigentlich immer ganz bestimmte Zielgruppen adressieren, von denen sie sich erhoffte, dass die eben ganz besonders viel mit ihren Appellen anfangen können. Werbung wollte schon immer unterhalten, Aufmerksamkeit dadurch produzieren, dass sie gefällt, ja, also auffallen und gefallen miteinander verbinden. Und all diese Tendenzen, die es in der Werbung schon seit dem 19. Jahrhundert gibt, die bringt uns nun die digitale Werbung im Internet in einer verschärften Form. Das heißt also, die Orientierung an Zielgruppen, wie wir sie schon immer gesehen haben in der Werbung, die wird gewissermaßen in verschärfter Weise im Internet möglich. Und genauso werden in verschärfter Weise Unterhaltungsformate in der Werbung möglich, aber auch informierende Formate. Also Das würde ich als die zentrale Entwicklung und Neuerung beschreiben wollen.
Was meinen Sie mit in verschärfter Weise, einfach weil die Reizüberflutung größer ist im Internet?
Die Konkurrenz ist schlicht und ergreifend größer. Sie waren, wenn Sie einen Fernsehspot im Fernsehen platzieren, dann gibt es ein Programm, das diese Werbepause rahmt. Ja, es gibt auch sozusagen vor dem Spot einen Werbespot und nach dem Werbespot. Aber die Konkurrenz, die Gleichzeitigkeit des Angebots im Internet ist sozusagen nochmal um ein Vielfaches höher, das ist das eine. Und viele dieser Werbeformen wollen von uns auch etwas. Sie wollen uns nicht nur sozusagen gewahr werden, also sie wollen nicht nur unsere Aufmerksamkeit haben, sondern viele dieser Werbeformen wollen, dass wir sie weiterleiten, dass wir darauf klicken, dass wir uns informieren, dass wir folgen. Und das führt dazu, dass natürlich die Reize stärker werden müssen, weil auch die Folgehandlungen, die intendiert sind, andere sind.
Wie sehen Sie das, Herr Matzel? Was war für Sie die einschneidendste, die gravierendste Veränderung in den letzten 10 Jahren?
Also in den letzten 10 Jahren gab es so jedes Jahr, glaube ich, ungefähr eine einschneidende Veränderung. Sei es, dass ein neuer Kanal aufgekommen ist, sei es, dass neue Werbeformate angeboten wurden, sei es, dass wieder eine neue Technologie rauskam, die einem wieder eine neue, noch genauere Aussteuerung der Zielgruppe beispielsweise ermöglicht hat. Interessanter war es fast vor 20 Jahren. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, in dem man einen Rückkanal bilden konnte. Also ich erinnere mich fast noch daran, als ich das erste Mal eine URL auf eine Anzeige schreiben durfte, musste.
URL, also eine Webadresse.
Genau, richtig. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich mich da gefühlt habe. Aber da ging es los, dass man, wie ja schon richtig bemerkt wurde, dass man auf einmal von dem Verbraucher was wollte. Bis dahin war das ein reines sendendes Medium. Ich habe einen TV-Spot, einen Radiospot, eine Anzeige gestaltet, gemacht, gedreht. Und das wurde dann dem Verbraucher überlassen, was er damit tut. Hier gibt es jetzt einen neuen Staubsauger unter www.xy.com. Ab dem Zeitpunkt wurde von mir was verlangt, wenn ich denn das wollte. Und ich glaube, das ist das, was sich in den dann letzten 10, 15 Jahren natürlich auf unglaubliche Weise potenziert hat, weil natürlich immer an der Stelle auch gemessen werden konnte. Was passiert denn jetzt genau? Wie viele Leute gehen denn jetzt auf diese Internetseite? Oder wie viele Leute klicken denn jetzt auf den Banner? Das geht von, ich weiß, diese Person hat sich das von Sekunde 1 bis Sekunde 90 angeschaut, bis dahin, ich weiß, diese Person hat das an 20 Freunde weitergeleitet, die das wiederum weitergeleitet haben.
Und daraus können Sie wieder Daten generieren und sie wieder für die nächste Werbung verwenden. Wir alle kennen das ja, man kriegt in sozialen Netzwerken oder auf anderen Online-Seiten Werbung angezeigt für Lebensversicherung oder für Wohnzimmerlampen und man fragt sich, woher wissen die Anbieter jetzt eigentlich, dass ich mich gerade dafür interessiere? Wie funktioniert das? Welche Methoden nutzen die Anbieter, um Werbung zielgerichtet zu platzieren, Herr Lobe?
Also ganz interessant ist eigentlich, zu Anfangszeiten des Internet hat der New Yorker mal eine Karikatur veröffentlicht, wo ein Hund vor dem Monitor sitzt und darüber steht, im Internet weiß niemand, dass ich ein Hund bin. Mittlerweile weiß man, dass da kein Hund dahinter sitzt, sondern eine Person aus Fleisch und Blut und man kann aus dem Suchverhalten einiges ableiten. Also nicht nur das Geschlecht männlich-weiblich, sondern auch das Alter, bestimmte Präferenzen, Kaufpräferenzen, Konsumgewohnheiten. Und das funktioniert eigentlich in einer ständigen Rückkopplungsschleife. Das heißt, was ich auf Facebook like, was ich anklicke, was ich teile, das sind Ende der Leitung, am Backend sozusagen Algorithmen, die meine Interaktionen, meine Eingaben destillieren und daraus detaillierte psychologische Profile erstellen und auf dieser Grundlage wiederum Werbung ausspielen. Und der eigentliche Paradigmenwechsel ist, dass ich selbst zum Marketingobjekt im Prinzip werde und dass ich selbst Marktforschung durchführe. Also Facebook wirbt ja immer damit, wir sind eine große Community und wir wollen die Welt vernetzen. Eigentlich geht es ja um was anderes, nämlich genau um Werbung. Jeder 9. von 10 ausgegebenen Werbedollars landet in den Kassen von Google und Facebook. Und das ist eine automatisierte Werbemaschinerie, bei der ich im Grunde mit jedem Klick eine Eingabe mache und die dann wiederum Informationen für diese technischen Systeme bietet und dann für Dritte oder Anzeigenkunden eben die Möglichkeit bietet, dass sie zielgruppengerechte, hyperpersonalisierte Werbung ausspielen können.
Welche Strategie steckt aus Unternehmenssicht dahinter?
Nun, das ist im Grunde ganz einfach. Also ich habe einfach einen höheren Werbewert, als wenn ich jetzt relativ grobmaschig in der FAZ oder Süddeutschen eine ganzseitige Anzeige schalte, weil, wie eben schon gesagt wurde, dann auch Menschen oder Konsumenten diese Werbung lesen, die daran gar nicht interessiert sind. Also heute war, glaube ich, eine ganzseitige Anzeige zum Thema Auto drin. Ich bin jetzt kein Autokäufer. Das heißt, die Werbung geht an mir vorbei. Im Internet kann ich das relativ genau justieren und optimieren und den Leuten diese Werbung ausspielen, die vielleicht gerade an dem Kauf eines Autos interessiert sind, vielleicht sogar noch stärker heruntergebrochen auf einen bestimmten Fahrzeugtyp, Cabrio oder Coupé oder vielleicht ein Wohnmobil. Und da habe ich natürlich einen viel höheren Output, als wenn ich das jetzt im Fernsehen, im Kino oder in der Zeitung schalte.
Wie reagieren eigentlich Verbraucher auf personalisierte Werbung? Studien zeigen, dass die meisten Menschen davon bisher eher genervt sind.
Also erstmal generell würde ich sagen, vor dem Hintergrund dessen, was wir aktuell beobachten können im Internet und in digitalen Medien, ist ein großes Maß an Desillusionierung. Ja. Also fast jedes der großen Versprechen, die noch vor 30 Jahren mit ganz viel Emphase verbreitet worden sind, wenn es um die digitalen Medien im Allgemeinen ging, um den vernetzten Computer im Besonderen, all diese großen Versprechen und Erwartungen, die sind eigentlich alle enttäuscht worden. Ja? Also die frühe Medienphilosophie, die sich für digitale Medien interessiert hat, hat gesagt, also nicht das Beispiel mit dem Hund, nicht? Wir alle können in digitalen Medien verschiedene Facetten unserer selbst ausleben und darstellen, in dieser Anonymität baden. Daraus ist Personalisierung geworden, dank der Werbung. Also man weiß sehr, sehr genau, wer da vom Rechner sitzt und wer das ist. Aus diesem großen Versprechen der Dezentralität, ja, also das Internet ist ein krisenfestes Medium, das kein Zentrum hat und in dem sozusagen auch alle gleichberechtigt sind, gewissermaßen so eine ideale Diskursarena darstellt, ist ein Ort geworden, der durch einige wenige große Monopolisten gewissermaßen dominiert wird. Aus dem Versprechen, dass das Internet ein globales Gehirn ist, ja, ein Informationshighway, das sind ja alles Metaphern gewesen, die mal en vogue waren. Daraus ist die bittere Erkenntnis geworden, dass das Internet ein Ort ist, an dem Werbung sozusagen exzessiv betrieben wird, an dem Menschen sich stark interessieren für pornografische Inhalte und, wenn es schiefläuft, in den sozialen Medien Hate Speech betreiben. Also sozusagen auch da, viele dieser großen Erwartungen sind nicht aufgekommen. Jetzt Ihre Frage, wie gehen Rezipienten damit um? Paradox wäre die Antwort. Wenn Sie fragen, was ich regelmäßig mache, wie stehst du zu dem Thema Datenschutz? Wie stehst du zu dem Thema Personalisierung? Wie stehst du zu dem Thema Werbung in digitalen Medien? Dann kriegen Sie durchweg negative Antworten. Finde ich schlimm, Werbung, die mich verfolgt. Ja? Finde ich grausam. Ich finde es nicht gut, dass Google, Facebook so viel über mich weiß und so weiter und so fort. Wenn Sie dann weiterfragen, was tust du dagegen? Ja? Dann ist erstmal sozusagen Stille und Sie stellen fest, dass eben nichts dagegen getan wird. Ne? Früher war die große Frage immer bezogen auf Werbung, erkennst du, dass dieses oder jenes Werbung ist? Die Antwort ja lautete, okay, zum Glück, der Mensch ist immunisiert gegen diese Werbung. Also sozusagen dieses Persuasion Knowledge führt dazu, dass der innere Schranken aufbaut und dann kann der Werbende nicht zu ihm durchdringen. Dieses Modell ist komplett obsolet geworden. Wenn Sie sich heutige Jugendliche angucken, dann fragen Sie, weißt du, dass das Werbung ist, was dir gerade Nike oder Adidas oder weißt, was hier gerade zeigt? Weißt du, dass dieser Präsenter, der dir da in diesem Video gerade etwas verkaufen möchte, dann sagt Ihnen der Jugendliche, ja, das weiß ich. Und wenn Sie dann fragen, wie findest du das, dann sagt er, das ist mir egal. Ja? Und das ist eigentlich das, diese Form der Desillusionierung, diese, man kann auch sagen, Entpolitisierung gegenüber den Fragen, die wir hier diskutieren, das ist ein Problem, mit dem wir es meines Erachtens zu tun haben.
Was ich ja jetzt aus kreativer Sicht feststelle, ist, dass die Leute erstens, also in der Masse, sehr viel selbstbestimmter sind, als sie das in einer Antwort auf so eine Frage wie stört dich personalisierte Werbung immer durchblicken lassen. Weil am Ende wissen sie eben schon sehr genau, was da passiert. Und sie wissen auch sehr genau, wenn ich jetzt Bergschuhe kaufen gehe, dann werden mir wahrscheinlich Wanderstöcke angezeigt die nächsten 2 Wochen, wenn ich nicht meine Browserdaten lösche. Also wir haben es eigentlich schon mit einer sehr aufgeklärten Generation auch zu tun. Und mittlerweile versuchen ja, kann man das positiv oder negativ unterstellen, auch die Großen wie Google und Facebook sich der Tatsache bewusst sein, dass sie da gegen eine Wand anlaufen, wenn sie heimlich Werbung machen, das immer deutlicher auszuzeichnen, zu sagen, das ist jetzt ein gesponserter Post, selbst wenn da einer da ist, den du magst. Aber alles in allem, Desillusionierung würde ich durch das Wort Abgeklärtheit fast schon ersetzen. Also die wissen einfach, was los ist. Und wenn man sich so die Verbreitung von Bannerblockern anschaut, wo einfach jeder, der einen Browser bedienen kann, einfach weiß, ich lade mir da was runter und dann sehe ich keine Werbung mehr, ist das eigentlich ein interessantes Spiel, finde ich, geworden. Insofern, als je besser das wird, desto besser wird sie auch akzeptiert und dann wird sie sogar aktiv gesucht. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr großer Spagat, den man da fährt zwischen, was muss ich jetzt als Werbetreibender eigentlich tun, um diese grundsätzlich negative Haltung dessen gegenüber, was ich tue, eigentlich in etwas Positives zu drehen. Und da gibt es Chancen.
Ich möchte an der einen Stelle nochmal widersprechen. Also Ihre Antwort oder Ihre Reaktion auf das, was wir gerade diskutieren, die ist übrigens ganz typisch. Also ich habe in den vergangenen Jahren in einem größeren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Interviews geführt in Agenturen, aber auch bei Medienzeitvermarktern und in Marketingabteilungen von Unternehmen. Und in all diesen drei Abteilungen, da kriegt man im Grunde genommen immer wieder dieses gleiche Antwortmuster. Dieses Antwortmuster lautet, der Konsument ist schlau, der weiß genau, was passiert. Und dem möchte ich widersprechen. Die Tatsache, dass jemand erkennt, dass es sich hier um eine persuasive Absicht handelt, bedeutet nicht, dass er diese gesamten Geschäftsmodelle, die dahinter laufen, durchschaut. Die Tatsache, dass jemand erkennt, dass hier ein Medienangebot ganz offensichtlich von einem Unternehmen produziert worden ist und ihm jetzt hier präsentiert wird, bedeutet nicht, dass der genau begreift, wie dieses Unternehmen an Daten in Bezug auf ihn gekommen ist. Und das bedeutet auch nicht, dass dieser Rezipient genau begreift, was das jetzt in einer übergeordneten Fragestellung für unsere Gesellschaft bedeutet, wenn wir sozusagen in der Art mit unseren Informationen umgehen. Also da möchte ich an der Stelle widersprechen. Und wenn jetzt sozusagen die Praxis, ja, mit Bezug auf den aufgeklärten Rezipienten sagt, der weiß ja, was los ist, dann führt das natürlich auch, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, in gewisser Hinsicht zu einer Form der Enthemmung und zu einer Form der enthemmten Werbepraxis, die sagt, also zugespitzt, warum soll ich eigentlich auf den Rezipienten aufpassen, wenn er es eigentlich selber für sich nicht in der richtigen Art und Weise tut?
Ich glaube, was zugenommen hat, meiner Erfahrung nach zumindest, ist die Penetranz. Der Webdesigner Brad Frost, der hat mal einen drastischen Vergleich gezogen und hat Facebook mit einem Restaurant verglichen, dass die Haustür so lange mit Flyern zumüllt, bis man endlich dann einen Besuch abstattet. Und dann hat er gesagt, wenn man dann drin ist, sperren sie die Tür ab und beginnen mit der Zwangsernährung vom Buffet. Also nach dem Motto, man hat gar keine andere Wahl, als das informationelle Fastfood zu konsumieren. Aber das führt eigentlich zu einem Punkt, der so ein bisschen bei meinen Vorrednern anklang, die Manipulation, ja. Ich glaube, dass Werbung schon immer manipulativ war. Wenn wir uns mal einen Supermarkt vorstellen und die berühmte Quengeltheke dann an der Kasse, wo man dann irgendwie noch Kaugummis oder Süßigkeiten hat und dahin genatscht wird, also unter Ausnutzung psychologischer Schwächen, da gibt es einen ganz eigenen Forschungszweig, die Supermarktpsychologie. Was sich nur ändert, glaube ich, ist, dass jetzt dieses Geschäftsmodell von Google oder Facebook eben auf der Ausleuchtung von personenbezogenen Daten oder von Personen gründet und dass wir uns da in einem Grenzbereich bewegen, wo zumindest nach der deutschen Rechtsordnung eine Grenze überschritten ist. Und da müssen wir eigentlich die Debatte führen, wie weit darf Werbung gehen, wie weit dürfen denn Konsumenten ausgeleuchtet werden.
Ja, unterschreibe ich interessanterweise beide Kommentare, weil also ich will mich nicht quasi irgendeiner Art von Verantwortung entziehen und sagen, naja, die wissen ja alle, was sie tun, also kann ich tun, was ich möchte. Das meine ich ganz und gar nicht. Ich glaube, die Aufklärung darüber, was genau passiert, wie Daten verwendet werden, ist ein anderes Thema, aber ist eine riesengroße Aufgabe. Da stellt man ja auch riesengroße Unterschiede zwischen sehr jungen Zielgruppen und jetzt älteren Zielgruppen total fest, wo ich 100% unterschreibe, dass da dann auch mit, nennen wir es mal, unlauteren, manipulativen, was immer man da finden möchte, Mitteln gearbeitet wird. Also ich bin mir der Diskussion absolut bewusst und ich glaube auch, dass das Thema Datenschutz, welche Daten werden erhoben, welche Daten werden tatsächlich verwendet und wie und wo dann am Ende auch, ist, glaube ich, dann am Ende das zentrale Thema. Weil ich glaube, nur aus den technischen Möglichkeiten ergeben sich ja dann die Maßnahmen, die damit ergriffen werden.
Also es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Im letzten Sommer hat die Deutsche Post und auch die Supermarktkette Real in einigen Filialen Gesichtserkennungssystem getestet. Da war dann im Kassenbereich an dem Bildschirm eine Kamera integriert und die hat eben die Kunden analysiert, also wohin sie schauen, was für ein Geschlecht sie haben, welches Alter sie haben, wie lange der Bildschirm betrachtet wird. Und da konnten dann relativ genaue Profile generiert werden. Also zum Beispiel Frau Mitte 20, die kommt an folgenden Wochentagen 2 bis 4 Mal pro Woche da rein und verbringt meinetwegen 12 Minuten an dieser Theke und sie kauft gerne Fleisch oder sie beobachtet auffällig lange den Bildschirm für Frauenunterwäsche. Daraufhin hat dann der Verein Digital Courage Strafanzeige gestellt und Real und die Post haben dann diese Praxis eingestellt. Für mich ist die Frage, warum muss ein privater Verein hier datenschutzrechtlich sozusagen dagegen vorgehen? Da hätte ich mir mehr vom Bundesdatenschutzbeauftragten gewünscht, der auf die deutsche Rechtsordnung insistiert und sagt, Moment, also selbst wenn hier angegeben wird, dass die Bilder nur 150 Millisekunden gespeichert werden und dass da alles anonym geschieht, dass man da eben darauf dringt, dass die Erhebung biometrischer Daten, was ja Gesichtsteil auch Iris kennt, sind, eben nicht speichert und auch nicht auswertet. Also das ist wieder der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, dass wir hier eine Grenze ziehen müssen. Wohin die Grenze? Eben die Grenze zu informationeller Selbstbestimmung, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass ich mit meinen Daten selbstbestimmt umgehen darf und dass Dritte diese Daten eben nicht verwerten. Und das hatten wir auch schon in den 80ern beim Volkszählungsurteil, muss man sich noch mal durchlesen. Da waren wir eigentlich in der Debatte schon ein Stück weiter.
Professor Zerstiege hat eben angesprochen, dass wir nicht voraussetzen dürfen, dass die Verbraucher alle wissen, welche Daten verwertet werden und was im Hintergrund passiert. Darum ganz konkret die Frage, wie kann ich mich generell als Verbraucherverwerbung im Internet und dem Durchleuchten lassen schützen?
Also ich meine, da gibt es natürlich ganz viele ganz, ganz praktische Tipps. Man muss ja da ein bisschen auch unterscheiden zwischen der Art von Daten. Also wir waren jetzt schon bei heimlicher biometrischer Gesichtserkennung in Supermärkten, da sind wir natürlich schon sehr weit, aber vielleicht nochmal zurück zu einer normalen Benutzung von einem Laptop oder einem Rechner. Also ich kann davon ausgehen, dass alle Daten, die ich eingebe, zu irgendeinem Zeitpunkt auf irgendeiner Plattform erstens und alle Aktivitäten, die ich im Internet erstmal durchführe, mal gespeichert werden können oder eben dann auch gespeichert werden. Das steht erstmal fest. Das bedeutet, natürlich wird mein Suchverlauf gespeichert, natürlich wissen die, wie alt ich bin, natürlich gerade Facebook, also gerade natürlich soziale Plattformen haben natürlich noch viel tiefer gehenden Daten, weil die dann eben auch nochmal analysieren, wo ich bin und was ich gerne mag, in welchen Restaurants ich war und so weiter. Also wann immer ich etwas aktiv ausführe, etwas like, irgendwo bin, ein Foto mache, ein Foto hochlade, sind das Daten, die gespeichert und dann verwendet werden können. Um dann auf die Frage versuchen zu antworten, weil so einfach ist es natürlich nicht, ist der Umkehrschluss. Also wenn ich nicht möchte, dass jemand weiß, wie alt ich bin, das klingt jetzt sehr profan, aber ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich nicht möchte, dass mir Facebook zum Geburtstag gratuliert, dann darf ich halt mein Geburtsdatum nicht reinschreiben. Das ist jetzt ein wirklich sehr einfaches Beispiel. Aber ich glaube, so etwas wie, das mache ich zum Beispiel auch, einfach regelmäßig einfach meine Cookies und alles, was in meinem Browser gespeichert ist, einfach löschen. Vielleicht liegt das trotzdem noch irgendwo, das wissen wir alle nicht. Aber es gibt immer die Möglichkeit, sich einfach wieder so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Und ich meine, wenn man das überhaupt nicht haben will, und das klingt jetzt total doof, werde ich wahrscheinlich richtigerweise auch Gegenwind bekommen. Aber wenn ich nicht im Internet verfolgt werden möchte, darf ich es fast eigentlich heutzutage nicht mehr benutzen. Also.
Aber ich finde, das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir
natürlich
uns dann
nicht
irgendwie ein analoges Einsiedlerleben führen. Die Frage ist zum einen, glaube ich, da würde ich Ihnen recht geben, Bewusstseinswandel. Wie schaffen wir es, dass Vorrichtungen, technische Vorrichtungen wie Tracker oder Adblocker oder was es da auch immer gibt, die
also
im Übrigen
Werbeblocker, Adblocker.
Die im Übrigen ein Problem auch sind für die Werbewirtschaft. Wie schaffen wir das, dass das zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass der Internetnutzer diese Dinge nutzt? Auf der anderen Seite, der Trend geht ja dahin, dass wir den physischen Raum, also den Einzelhandel, mit dem virtuellen Raum immer mehr verknüpfen. Also Amazon hat jetzt in Seattle so einen kassenlosen Supermarkt eröffnet. Da kann man dann Dinge einfach aus dem Regal in seine Tasche nehmen und kontaktlos auschecken. Ja, das ist ein bisschen, ein paar Testkäufer haben das beschrieben, es fühlt sich an, als würde man die Waren klauen. Aber das System funktioniert eben nur, indem ich mich vorher wie an so einem Drehkreuz von der U-Bahn einchecke, mich identifiziere mit einer App und dann dieses System in Echtzeit merkt, welche Artikel aus dem Regal genommen werden und womit der Kunde rausläuft. Und da kann ich mich diesem Tracking oder dieser Überwachung ja nicht entziehen, weil dieses System gründet ja gerade auf einer Überwachung, dass die Kameras schauen, wie lange ist die Verweildauer vor einem Regal, wie lange starrt jetzt der Kunde die Schokolade an, interessiert er sich dafür. Daraus kann man wiederum Kundenpräferenzen ableiten. Also was ich sagen möchte, dass man im physischen Raum eigentlich überhaupt keine Handhabe hat, sich gegen diese Vermessungstechniken und Überwachungspraktiken zu wehren.
Ich würde auch gerne noch mal ganz kurz was sagen, und zwar hinweisen auf eine Schräglage in der Diskussion. Wenn gefragt wird, was kann man tun, ja, dann wird immer an den Konsumenten appelliert. Mhm. Ja, also der kann seine Cookies löschen, der kann seinen Browserverlauf leeren, der kann irgendwie dieses und jenes tun. Wenn man sich aber mal die Kalküle der Werbetreibenden anguckt, dann sieht man, dass dieser aktive Konsument da gar keine Rolle spielt, sondern eher der Konsument, der sozusagen all diese Dinge nicht tut, der spielt eine Rolle. der ist gewissermaßen die operative Fiktion, mit dem diese ganzen Geschäftsmodelle dann ins Werk gesetzt werden. Und ich meine, wenn ich mir das anschaue, dann kann man durchaus sich die Frage stellen, sind wir möglicherweise an einem historischen Punkt angekommen, an dem wir uns fragen müssen, sind wir eigentlich den Technologien, mit denen wir arbeiten und mit denen wir uns umgeben, mit denen wir unser Leben organisieren, sind wir diesen Technologien eigentlich gewachsen?
Ja.
Ja? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns in aller Ruhe stellen und dann, wenn man sie sich stellt und tendenziell zu einer Antwort auf diese Frage kommt, dann muss man sich fragen, wer ist eigentlich der richtige Adressat für die Frage, was kann man tun? Meine Antwort auf diese Frage, wer ist der Adressat, lautet bei vielen Fragen, über die wir hier diskutieren können, der Staat ist sozusagen der Adressat. Was kann der Staat tun? Denn wenn ich mir das Mediennutzungsverhalten von heutigen Konsumenten und Rezipienten angucke, vor allem auch von jungen Leuten anschaue, dann sehe ich, dass viele dieser Konsumenten eben nicht für sich sorgen in der Art und Weise, wie man es ihnen wünschen würde. Und hier ist tatsächlich der Gesetzgeber gefragt, hier einzugreifen und sozusagen die Regelungen ins Werk zu setzen, die viele Konsumenten und Rezipienten heute für sich eben nicht mehr umsetzen können.
Das EU-Parlament hat vor 3 Monaten eine Verordnung beschlossen, nach der Werbetreibende künftig eine Einwilligung abholen müssen, wenn sie sogenannte Cookies verwenden, also diese kleinen Dateien, die Informationen über das Nutzerverhalten speichern. Kommt es zu spät oder geht das jetzt in die richtige Richtung?
Ja, es gibt für jeden vernünftigen Vorschlag immer eine Möglichkeit, ihn zu unterwandern. Ne? Und wenn es jetzt so eine Verordnung gibt, dann ist das schön und gut. Aber wenn es nur noch Seiten im Netz gibt, die mit Cookies funktionieren und ich sozusagen in dem Moment, in dem ich das nicht akzeptiere, mich aus dem digitalen Universum herausklicke, ja, weil ich jedes Mal sage nein, nein, nein und dann wird der Bildschirm schwarz, dann kann das ja auch nicht die Lösung sein. Also das heißt, man könnte sich durchaus weiterführende Lösungen vorstellen, die eben nicht nur eine Einwilligung verlangen, die viele Konsumenten heute habituell geben, und zwar mit 9 Teilen Bequemlichkeit und 1 Teil Systemvertrauen.
Sie hören das SWR2 Forum, klick mich, like mich, kauf mich, wie weit darf Online-Werbung gehen? Personalisierte Werbung ist der eine Trend, der andere scheint zu sein, ich soll als Verbraucher am besten gar nicht merken, dass ich es gerade mit Werbung zu tun habe. Täuscht mein Eindruck?
Nein. Nee, natürlich nicht. Also das führt ja dann auch in die Influencer-Diskussion einerseits rein.
Können Sie es kurz erklären, was damit gemeint ist? Hat nichts mit Grippe zu tun, Influencer, übersetzt Beeinflusser?
Nee, wobei jetzt in der Agentur in den letzten Wochen der Witz Influencer 1, Influencer 0 relativ viel rumging. Aber nein, nee, also es hat damit zu tun, also Influencer werden aktuell einfach erklärt, die Menschen bezeichnet, die in irgendeinem sozialen Netzwerk, zurzeit meistens Instagram, Twitter oder Facebook, sich selber schon eine relativ große Fan- bzw. Followerschaft geschaffen haben und damit einfach diese und ihre Fans eben wortwörtlich auch beeinflussen können. Und das haben dann zu einem bestimmten Zeitpunkt werbetreibende Unternehmen dann entdeckt und haben sich jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, einen Instagram-Beauty-Kanal mit, weiß ich nicht, 10.000 Followern, die sich regelmäßig die Tipps von ihm oder ihr anschauen, jetzt mal die eigenen Produkte zu schicken und ihn oder sie zu bitten, so das doch in ihr Programm mit aufzunehmen sozusagen. Und das Ganze kommt aus der Idee des Empfehlungsmarketing, wo man natürlich sagt, dass wenn mir ein Freund empfiehlt, dass das Produkt A gut ist, dann kaufe ich das eher, als wenn ich ein Plakat auf der Straße sehe, das mir sagt, das Produkt A jetzt nur 2,99 €. Und daher kommt diese ganze Bewegung. Und die hat sich jetzt natürlich in den letzten Jahren extrem verselbstständigt, würde ich jetzt mal sagen. Und es wird damit eben einfach versucht, in Formate, die Verbraucher aus Unterhaltungsgründen oder Informationsgründen benutzen, tatsächlich Produkte, und man kann es nicht anders sagen, zu verstecken. Und ja, Schleichwerbung wäre jetzt ein böses Wort, aber also auch hier kann man auch drüber diskutieren, wie aufgeklärt die dann jeweils sind. Aber die neue Art von Testimonials, würde ich mal sagen.
Also ja. Ich kann für meinen Bereich sagen, was eine zunehmende Rolle spielt, ist das Thema Content Marketing. Das heißt, Werbung im Gewand des Journalismus. Da gibt es dann Konzerne wie SAP oder Google, die dann Geschichten schreiben, durchaus mit journalistischem Know-how. Und das wird zwar als solches ausgewiesen, also gehorcht gewissen Transparenzpflichten. Das steht dann unter dem Artikel Sponsored by SAP, Google, Facebook. Nur es gibt Untersuchungen, die mal die Leser gefragt haben, naja, erkennt ihr das jetzt? Ist das ein ganz normaler Artikel, der in der Tageszeitung erschienen ist, oder ist das Werbung? Und die meisten haben gesagt, das könnte auch so in der Zeitung stehen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass ja die Grenze zwischen Journalismus und Marketing immer mehr verschwimmt. Trotz der Tatsache, dass es eben kenntlich gemacht wird.
Also vielleicht noch, um das zu ergänzen, nicht nur zu Journalismus, sondern einfach zur ganzen Unterhaltungsbranche, Entertainment, Games, Filme, Serien, im Grunde alles.
Professor Zustiege, wie bewerten Sie diese neue Werbeformen, diese versteckte Werbung im Internet?
Ja, also es ist natürlich eben immer die Frage, wie gut ist das zu erkennen und wie gut kann man sich dann eben kognitiv dagegen schützen? Das ist die eine Frage. Eine andere Frage, die relativ selten diskutiert wird, aber die meines Erachtens damit auch zusammenhängt und die, wie soll ich sagen, dann nochmal wieder den Fokus so auf gesellschaftliche Wirkungen richtet, ist die Frage, wie gehen eigentlich zukünftige Generationen von Mediennutzern mit der Frage um, beispielsweise brauchen wir einen gebührenfinanzierten Rundfunk, brauchen wir sowas wie Tageszeitungen, wenn sie von Kindesbeinen an gelernt haben, dass Unternehmen, werbetreibende Unternehmen, all das, was früher klassische Medien exklusiv angeboten haben, Information, Unterhaltung, Kommentar und all diese Dinge, wenn das heute Unternehmen anbieten und zwar oftmals in einer beachtlichen Qualität auch. Ne? Also wie gehen die mit der Frage um, brauchen wir dann überhaupt noch die klassischen Medien? Und ich bin in Bezug auf die Antwort eher skeptisch und beurteile vor dem Hintergrund beispielsweise auch aktuelle Diskussionen um den gebührenfinanzierten Rundfunk, wie sie ja in Europa überall geführt werden, als Ausdruck bereits genau dieser Entwicklung. Das ist sozusagen ein schwindendes Verständnis und eine schwindende Wertschätzung auch sozusagen für die klassischen Medien angeht. Das ist eine ganz wichtige Wirkung, die meines Erachtens viel zu selten diskutiert wird. Eine zweite betrifft die voranschreitende Personalisierung der Werbung. Die Werbung ist ja sozusagen nur ein Erscheinungsbild dieser Tendenz. Das andere ist sozusagen die Personalisierung der Information, also die hochselektive Nutzung auch journalistischer Medienangebote. Also der Journalismus, ja, die klassischen Medien, die schaffen ja ein Umfeld, in dem Personalisierung überhaupt auch funktioniert, in dem sie ja ihrerseits auch sehr klar Zielgruppen und auch, ich sag mal, auf einer persönlichen Ebene Menschen adressieren und davon ausgehen, dass diese ihr Informationsmenü zusammenstellen. Was ist eigentlich die Folge einer solchen Entwicklung? Die Folge einer solchen Entwicklung ist, dass wir eben tendenziell sozusagen dieses große Konstrukt Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, dass das erodiert und auch tatsächlich schon erodiert ist in den vergangenen Jahren. Also die Bildung sogenannter Filterblasen und Echokammern, in denen Menschen sich für ihre eigenen Themen interessieren und da bestens informiert sind, auf der einen Seite, aber sozusagen den Blick für den Nachbarn, den Blick für die Menschen in unserer Gesellschaft, die sich in unserem toten Winkel gewissermaßen befinden, der geht komplett verloren. Das ist sozusagen eine Gefahr, die mit all diesen Entwicklungen meines Erachtens verbunden ist und die auch mitdiskutiert werden muss.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Influencer-Marketing zurückkommen. Wie erfolgreich ist die Werbeform eigentlich? Lässt sich das empirisch belegen?
Ja, mit Sicherheit. Ich würde da gerne ein bisschen anders drauf antworten, weil ja, natürlich gibt es auf jeden Fall zu allem auch Erfolgszahlen. Und wenn jetzt eben ein Star, den ich mag, dieses Shampoo gut findet, dann ist natürlich die Chance, dass ich das auch gut finde, natürlich höher eben als, wie gesagt, wenn es in einem Kinospot aufkommt. Aber da würde ich, das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, da schaue ich relativ gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Weil wie gesagt, das ist einfach in den letzten 1, 2, 3 Jahren ist das explodiert. Jetzt gibt es das Micro-Influencer-Marketing. Das ist jetzt positiv formuliert, dass einfach auch man ein größeres Netzwerk an kleineren Influencern mit weniger Reichweite benutzt. Negativ formuliert merkt man natürlich auch, dass die geringe Anzahl an wirklich großen Influencern jetzt einfach schon für so viele Marken arbeitet, dass sie sich schon selber kannibalisieren. Also da würde ich ehrlich gesagt wirklich abwarten, was passiert. Und an der Stelle würde ich auf meinem Standpunkt tatsächlich bleiben, dass gerade die Zielgruppe, die jetzt extrem YouTube, Instagram und Co. konsumieren, da natürlich extrem aufgeklärt sind. Und ich habe das Gefühl, das kannibalisiert sich gerade selber alles. Ich bin jetzt selber auch nicht mehr, wenn ich jetzt bei Kunden bin und die Frage kommt, sollten wir nicht auch Influencer-Marketing betreiben, fast schon wie so ein Reflex, ob man das jetzt nicht auch machen muss, bin ich jetzt schon wirklich vorsichtig geworden. Ich finde es nichts Böses, ich finde es muss halt passen, ich finde es muss ausgezeichnet sein, ich finde es muss richtig sein, ich finde es muss auch relevant, glaubhaft, authentisch und so weiter. Das hatte jetzt so einen riesen Boom und überall wurde von Influencern gesprochen und dann wurde offengelegt, was Influencer mit ihrem Geld verdienen, was sie da mit ihrem Tätigkeit als Influencer dann an Geld verdienen, wie reich man da werden kann. Auf einmal wollte jeder Influencer werden und so weiter. Also ich glaube, auch da ist man gerade an einem Wendepunkt und mein persönliches Gefühl ist, dass das jetzt extrem zurückgehen wird einfach.
Ich bin da nicht so ganz optimistisch, das muss ich da ganz klar sagen. Also ich glaube, dass es ja auch genügend Bestrebungen gibt, eben zwar einerseits zu sagen, dass das jetzt gerade eine gesponserte Produktpräsentation ist, auf der anderen Seite die Begriffe und Bezeichnungen, die da verwendet werden, die variieren stark. Die Platzierung auch sozusagen in einem zum Beispiel YouTube-Video, die variieren auch stark. Dann zeigen Sie mir überhaupt mal Leute, die sozusagen systematisch YouTube-Kommentartexte lesen. Ja? Mhm. Und das ist ja alles nicht unbekannt, dass hier sozusagen das Nutzerverhalten an der Regelungspraxis meines Erachtens vorbeiführt. Das ist das eine. Also ich bin nicht so optimistisch, dass Nutzerinnen und Nutzer dieser Angebote immer vollkommen im Bilde sind. Das ist das eine. Das andere, dort, wo sie im Bilde sind, ist ja meines Erachtens das Problem auch noch nicht gelöst. Ich sagte ja, bei vielen besteht das Problem im Grunde genommen auch darin, dass sie sozusagen gar nicht die gesellschaftliche Dynamik dahinter sehen. Das ist, wenn man so möchte, ein spieltheoretisches Problem. Ja? Wir sind in einer Situation, wo für viele Nutzer die Angebote, über die wir reden, durchaus hilfreich sind und attraktiv sind und auch sozusagen einen Mehrwert für einen ganz konkreten Nutzer bedeuten. Aber das Problem taucht nicht bei dem Nutzer auf, sondern auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und das von einem Nutzer solche Angebote zu verlangen, das immer gleich mitzureflektieren, ja, da verlangen wir zu viel. Und da sind andere Regelungsinstanzen gefragt, dem einen Riegel vorzuschieben.
Das stimmt, aber vielleicht noch die Bewegung, die man ja auch erkennen kann und die finde ich eigentlich extrem bemerkenswert ist. Und da reden wir jetzt über das beliebten Millennials. Ja? Also wenn ich jetzt mal alle Leute, ich sage mir jetzt mal zwischen 15 und 30 jetzt mir mal angucke gerade. Was die machen und wie die das System unterwandern und untergraben, finde ich aber genauso bemerkenswert. Beispiel Facebook. So, Facebook war lange Jahre, denkt man immer, so lange war es dann tatsächlich gar nicht. Das waren ja vielleicht höchstens mal 5 bis 10 Jahre, die soziale Plattform. Dann wurde festgestellt, oh, jetzt geht hier Werbung richtig los. Jetzt fangen die an, hier einfach nur noch Werbung zu machen. Das heißt, wenn man jetzt mal so einen 22-Jährigen fragt, ob er noch einen Facebook-Account hat, dann sagt er ja, aber eigentlich nur noch, um mich überall einzuloggen. So, also sie haben das schon verstanden, das Prinzip. Dann Snapchat wäre mein zweites Beispiel. Ist extrem schnell gewachsen. Warum? Weil die Leute gemerkt haben, ah cool, wir haben jetzt hier einen Platz für uns. Da kommen keine Werbetreibende. Sobald sie gemerkt haben, dass die ein paar Millionen Grenzen an Nutzern überschritten wurden, hat sich natürlich sofort die Werbeindustrie Gedanken gemacht, wie sie das für ihre Zwecke nutzen kann. Hat nicht funktioniert. Snapchat ist, habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß nicht, ob nur auf dem Rückmarsch oder schon pleite oder weiß ich nicht, aber wird einfach nicht mehr genutzt, weil Leute gemerkt haben, ah Moment, wir hatten hier einen kurzen Ort, wo wir uns austauschen können, jetzt kommt die Industrie mit rein, wollen wir nicht mehr, wir gehen weiter. Und das meine ich so ein bisschen mit, das ist schon auch ein Teil und das ist nie schwarz oder weiß, aber es gibt schon auch einen Teil, wo die Aufklärung und die immer steigende Aufklärung und da helfen uns die Jungen tatsächlich sehr, mit dazu führen, dass sich das System ein Teil weit auch selbst regulieren muss, weil eben die Nachfrage das Angebot an der Stelle dann doch bestimmt.
Aber das ist ja genau das Problem, was Professor zur Stiege angesprochen hat, dass im Prinzip die politische Willensbildung immer mehr auf Werbeplattformen wie Facebook oder Google stattfindet und informationstheoretisch das Problem ist, dass Werbung und Information in eins fallen. Also die Menschen informieren sich ja zunehmend über Werbeplattformen wie Facebook, woraus sie eben ihre politischen Informationen beziehen. Und daraus wird dann wiederum ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil Facebook eben nicht wie eine Tageszeitung über alle Phänomene informiert, sondern hochselektiv und das eine fragmentierte Öffentlichkeit kreiert mit dem Problem der Filterblasen und Echokammern und dass eigentlich die Kanäle zwischen bestimmten gesellschaftlichen Gruppen korrodiert oder verstopft sind.
Herr Lobe, Sie haben vorhin die Grenzen angesprochen. Es gibt eigentlich schon einige Regeln für Werbung im Internet. Schleichwerbung zum Beispiel muss auch im Internet gekennzeichnet werden. Aber welche Regeln würden Sie sich ganz konkret noch wünschen vom Gesetzgeber?
Also ich glaube, der Gesetzgebung müsste erstmal eine Debatte darüber vorweggehen, dass man sich den Risiken bewusst wird. Ich glaube, es ist in der Gesellschaft immer noch dieses Biedersinn-Argument verbreitet, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich glaube, dass die E-Privacy-Verordnung oder die europäische
E-Privacy, können Sie es kurz erläutern?
Also es geht eben darum, dass man von den Webseitenbetreibern eine Einwilligung verlangt und dass man eben bestimmte Mechanismen von vornherein sozusagen, Privacy by Design ist da das Stichwort, dass man die technischen Voreinstellungen besonders nutzerfreundlich ausgestaltet. Und da denke ich, geht der europäische Gesetzgeber schon in die richtige Richtung, dass man da eben die Werbeindustrie stärker an die Kandare nimmt und eben auch den Schutzbereich der Konsumenten robuster macht. Ja, dass man die Konsumenten nicht mehr als irgendwie Datenpakete sieht, als irgendwie ein Marketingobjekt, die man in die oder jene Richtung wie so eine Schafsherde hin und her schieben kann, sondern dass man da ganz gezielt auch in Sachen Datenschutz Pflöcke einrammt.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Online-Werbung kann, wie wir durchleuchtet werden. Was bringt die Zukunft? Noch schlauere Algorithmen, Werbung, die unsere Seele durchschaut?
Also ein großes Thema ist, denke ich, die Stimmbiometrie oder die virtuellen Sprachsteuerung, die virtuellen Assistenten. Das Silicon Valley hat ja die Voice-Revolution, die Stimmrevolution ausgerufen. Und es ist ja im Prinzip immer so, dass die Konzerne uns weismachen wollen, man muss nur die Stimme heben und schon öffnen sich die Segnungen der digitalen Welt. Also ich sage, Alexa, lass die Rollläden runter oder bestell Milch nach. Und da kann über diesen Kanal auch ein ganz subtiler Werbemechanismus geschaltet werden, wenn ich eben den virtuellen Assistenten frage, Alexa, welche Zahnpasta soll ich denn jetzt kaufen? Und dann antwortet eben die Sprachassistentin zum Beispiel diese oder jene Marke. Ich glaube, da haben wir uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil es ist der Unterschied zwischen einer ganz konventionellen Sucheingabe bei Google oder eben der Stimmbiometrie ist, dass ich aus der Stimme als einem biometrischen Merkmal wesentlich mehr Informationen herauslesen kann. Zum Beispiel, ist er nervös, ist er kauffreudig, der Kunde, oder hat er vielleicht sogar irgendwelche Krankheiten. Also das sind ganz sensible Informationen, die dann natürlich auch vom Datenschutz umfasst werden müssen. Und da sind wir aber, glaube ich, erst am Anfang von einer Debatte.
Total, also interessantes Beispiel jetzt gerade, aber vielleicht nochmal, meine Meinung grundsätzlich ist tatsächlich, also ich meine, wir reden jetzt natürlich immer über Risiken und nur das, um das so ein bisschen auch wieder zu relativieren, ich verstehe, dass da eine Angst ist, weil es einfach wahnsinnig schwer durchschaubar ist, aber ich glaube, wir müssen schon auch verstehen, es gibt da eine Entwicklung und die Entwicklung wird auch nicht aufhören, es gibt auch jetzt Sprachassistenten und die Aufgabe von uns allen ist ja eigentlich nur, dass moralisch, ethisch und was weiß ich noch nicht was, vertretbar einzusetzen.
Aber weil wenn ich da vielleicht widersprechen dürfte, also ich finde, es geht nicht um eine Dämonisierung der Tech-Konzerne, sondern es geht schlicht darum, dass man diese Spieler aus Kalifornien, diese Plattformökonomie oder wie man sie auch immer bezeichnen möchte, einfach gewissen Regeln unterwirft. Und da muss man schon genau hinschauen, wo landen die Daten, auf welchen Serverfarmen werden sie verarbeitet. Und wie kann man es eben technisch und rechtlich so hinbekommen, dass ich eben noch die Selbstkontrolle und die Steuerungsgewalt über meine personenbezogenen Daten habe? Also ich finde, das ist schon wichtig. Und da kann man auch nicht sagen, naja, das sind ja super Möglichkeiten, die da jetzt diese Sprachassistenten haben. Aber ich finde, dass man das eben rechtlich auch einhegen muss.
Wir sind leider am Ende unserer Sendung, Professor Zurstiege. Demnächst haben wir vermutlich alle sprachgesteuerte Assistenten zu Hause stehen. Macht Ihnen das eher Angst oder ist es einfach nur ein Produkt des gesellschaftlichen Wandels?
Die Potenziale machen mir einerseits Angst, wenn ich auch nochmal jetzt das zusammenfassend mir nochmal vors innere Ohr führe, was ich gerade gehört habe in dieser Diskussion. Das sind tatsächlich mächtige Technologien, aber nicht nur in Bezug auf den Datenschutz, sondern auch in Bezug auf ganz elementare Kulturtechniken wie das Lesen und das Schreiben. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder, die gerade dabei sind, das Lesen und das Schreiben zu lernen. Und bisher ist es mir erfolgreich gelungen, ihnen die Existenz solcher Assistenten zu verheimlichen. Denn ich befürchte, dass es für zukünftige Generationen doch ein sehr, sehr starker Anreizsysteme bedarf, sozusagen trotz dieser Assistenten elementare Kulturtechniken des Schreibens, ja, zu erlernen. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie sich qualifiziert ausdrücken können damit. Das ist auch nochmal sozusagen eine Sache, die gewissermaßen so eine Art Kollateralschaden dieser ganzen Entwicklung ist. Aber die Entwicklung geht ganz deutlich in diese Richtung. Wir werden intelligenten Habitaten leben, ja, in den Stichwort Internet of Things. Unsere Kühlschränke, der berühmte Kühlschrank, ja, weiß, was wir morgen dringend einen Liter Milch brauchen. Aber nicht nur der Kühlschrank, Kühlschrank, sondern auch die Spielzeuge der Kinder bereits sozusagen diese Form von Intelligenz besitzen. Barbie hält das Patent für eine intelligente Puppe, die Liebesschwüre der Kinder erkennt und sozusagen sofort auf einen amerikanischen Server leitet, auf dem eine Antwort produziert wird, die dann Barbie von sich gibt. Google hält ähnliche Patente. Das sind also enorm gefährliche Entwicklungen, weil sie ja eben auch dann junge Menschen betreffen, die noch nicht voll sich der Konsequenzen dessen bewusst sein können, was hier passiert.
Das war das SWR2-Forum Klick mich, Like mich, Kauf mich. Wie weit darf Online-Werbung gehen? Es diskutierten Professor Guido Zurstiege, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, Markus Matzei, Kreativchef bei Plannet, der Digitalsparte der Werbeagentur Serviceplan, und Adrian Lobe, Wissenschaftsjournalist und Datenschutzexperte aus Heidelberg. Vielen Dank. Am Mikrofon war Sina Rosenkranz.